So, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich habe die Teilnehmerlisten jetzt. Die Teilnehmerliste, die habe ich rumgehen lassen. Bitte sorgen Sie, dass die von also Ost nach West rübersteigen. Und es sind zwei Listen. Die eine Liste ist die normale Anwesenheitsliste. Die andere Liste ist, wo die Namen vermerkt stehen. Also diejenigen, die sich noch nicht eingetragen haben, bitte sich in diese Liste eintragen. Und dann habe ich noch eine Mitteilung. Ich meine, nicht nur Philosophie ist kompliziert, aber auch schon Studiengänge, Lehramtsstudiengang. Also müssen jetzt die Lehramtsstudiengängler Protokollen ausfüllen, ja oder nein. Und hier kann ich als Scholastiker sagen, man muss erstmal eine Unterscheidung machen, weil die vom alten Lehramtsstudiengang, die brauchen es nicht zu tun. Aber die vom neuen Lehramtsstudiengang, die also dieses Jahr anfängt, die sollen es tun. Und wenn Sie das bis jetzt noch nicht gemacht haben, dann sollen Sie, dass Sie diese Woche die Protokolle nachreichen. Sie können sich die also Veranstaltungen nochmal ins Netz anschauen. Und Sie wissen, Sie können diese Protokolle auch mit einer kleineren Gruppe von maximal 5 Personen ausfüllen. Dann greifen Sie diese Chance. Ja, also Philosophie, Lehramt, neuen Studiengang, Protokoll ausfüllen, ja. Alten Studiengang, nein. Das ist für 3 ECTS-Punkte. Die Theologen, die haben 2,5, deshalb brauchen die das nicht zu tun. Die sollen sich aber in der Teilnehmerliste eintragen. Ja? Okay, jetzt fangen wir mit einem Beispiel einer philosophischen Kontroverse an, der Universalienstreit. Und dabei ist die Unterscheidung, die ich in der letzten Woche gemacht habe, zwischen diesen 3 Betrachtungsweisen wichtig, wie wir noch sehen werden. Ich wiederhole das ganz kurz, werde aber im Laufe der Auseinandersetzung vielleicht schon diese Woche anders, nächste Woche darauf zurückkommen können. Also diese, wenn Sie jetzt wissen wollen, was mit dieser absoluten Betrachtungsweise gemeint sei, also wenn man über ein Ding sprechen will, wie zum Beispiel Mensch, kann man das auf die eine Weise tun, indem man die Definition gibt. Wenn ich frage, was ist der Mensch, da gebe ich eine Definition. Das wäre diese absolute Betrachtungsweise, die auf diesem Bild ganz oben stand. Aber man kann ja von Mensch auch als Begriff sprechen oder als ein Konzept, das für mehrere Menschen steht. Und das wäre das zweite mittlere Niveau. Man kann aber auch, wenn man von Menschen spricht, natürlich über die individuellen Menschen sprechen. Und das wäre das untere Niveau. Und Sie werden sehen, da sind viele Streitigkeiten, genau diese verschiedenen Bereiche immer durcheinander laufen. Ich lasse es jetzt dabei und gehe zum Universalienstreit über. Also der Universalienstreit ist kurz zusammengefasst der Streit über die Beziehung von Begriff und Wirklichkeit. Und weshalb Universalienstreit? Universale steht hier für das Allgemeine, für allgemeine Begriffe. Und die Frage ist jetzt, wie sich die Natur der Dinge in der Wirklichkeit, und jetzt sind wir wieder bei diesem Schema ganz unten, sich zu der Natur der Dinge im Denken verhält. Das ist das zweite Niveau. Und das Problem wird vor allem urgent bei Allgemeinbegriffen. Weil wenn man davon ausgeht, dass in der Wirklichkeit es nur Individuen gibt und sie verwenden in ihrer Sprache nur Eigennamen, jeweils ein Name für ein Individuum, dann taucht kein Problem auf. Aber sobald Sie allgemeine Namen verwenden, das heißt ein Name für mehrere Individuen, dann taucht das Problem auf. Deshalb heißt es Universalienproblem. Nun, der Bezug zwischen allgemeinen Begriffen und Wirklichkeit kann ja nicht völlig willkürlich sein, weil wir sprechen ja über die Wirklichkeit. Sie wollen mit diesen Begriffen etwas über die Wirklichkeit sagen. Begriffe stehen für Dinge. Aber sie kann auch nicht so sein, dass der Bezug Begriff Wirklichkeit identisch ist. Denn die Begriffe sind allgemein, wohingegen die Dinge in der Wirklichkeit zumindest auf Anhieb individuell zu sein scheinen. Es geht eigentlich zwei Bereiche, Wirklichkeit und Denken, und die Frage ist, wie die aufeinander bezogen sind. Nun, weil wir uns nicht außerhalb dieser beiden Bereiche begeben können, können wir diese Frage eigentlich nie definitiv lösen. Das heißt, wir können nicht von außen auf den Bezug zwischen Begriff Wirklichkeit schauen. Ja, weil natürlich das Problem als solche ist ja auch quasi eine Wirklichkeit, über den wir mit unserem Denken sprechen wollen. Das heißt, wir sind immer involviert in dieser Sache. Und deshalb, jetzt verstehen Sie, weshalb ich so einen ganz langen Anlauf genommen hatte, um zu solchen Problemen zu kommen, deshalb haben solche Probleme quasi das Statut einer ewigen Kontroverse. Die kann eigentlich nicht, die kann nicht definitiv geschlichtet werden. Dennoch, und deshalb sind solche Kontroversen interessant, wir brauchen eine Lösung. Weil wir sprechen ja über die Wirklichkeit und wir wollen wissen, was jetzt Wirklichkeit ist. Da meldet sich die Wirklichkeit. Ja. Also was jetzt Wirklichkeit ist und was jetzt Denken ist. Und was, wenn ich über die Wirklichkeit spreche, durch die Wirklichkeit bestimmt ist und was durch das Denken. Und pass auf, ein naiven Empirismus funktioniert hier nicht. Ich kann nicht sagen, ja, dann schaue einfach, du weißt doch, was außen ist und was innen ist. Nein, Sie haben ja schon öfters gemerkt, wenn Sie mit Kollegen über Dinge sprechen, dass man über eine Sache verschiedene Ansichten haben kann. Also es ist nicht nur das Ding, sondern auch, wie ich das Ding betrachte. Nun, ohne weitere Forschung kann man also nicht feststellen, was jetzt von mir kommt, also vom Denken, und was eigentlich von außen kommt, vom Gegenstand. Und insofern zwingt, wenn Sie jetzt die Universalienproblematik auf den Grund gehen wollen, zwingt Ihnen das innerhalb der Philosophie erstmal ganz neu den Tisch aufzuräumen. Und deshalb habe ich als Einstieg für diese Universalienproblematik mal einen Text von Descartes genommen, wo er zeigt, Sie kennen das, ein sehr berühmter Text, der sogenannte kartesianische Zweifel, dieser methodische Zweifel, wo er zeigt, dass du alle Informationen, die du von außen kriegst, dass du dich fragen kannst, ah ja, kommen die von außen oder träume ich? Oder sogar die Gesetze der Logik oder Mathematik, also sind die quasi vorgegeben, folge ich die mit meinem Denken oder produziere ich die mit meinem Denken? Und Sie wissen, wir lesen das, die Passage gleich, Descartes kommt zu dem Schluss, dass man eigentlich jegliche Denkinhalt auf seiner Herkunft her befragen kann. Und Descartes schloss daraus ja den Schluss, wenn es befragt werden kann, darf ich als grundsätzlicher Philosoph es nicht ohne weiteres annehmen. Ich muss es also als fragwürdig, als ob es falsch sei, betrachten. Bis er eigentlich bei einem Nullpunkt ist. Und das ist eigentlich auch, wenn man die Universalienproblematik behandeln will, muss man eigentlich zu diesem Punkt zurückgehen, um dann mal zu fragen, okay, was muss ich jetzt annehmen als von außen kommend, was muss ich jetzt annehmen als von innen kommend? Ja? Wir lesen uns, wir schauen uns diese Passage mal an. Ich habe das also aus den Meditationes genommen, aus einer deutschen Übersetzung. Das ist vielleicht nicht die neueste Übersetzung, aber ich habe die einfach aus meiner bescheidenen Hausbibliothek genommen. Und ich werde natürlich nicht jedes Mal, wenn eine neue Edition kommt, mir eine neue kaufen. Möchte gerne, aber das geht nicht. Deshalb. Aber ich meine, uns geht es jetzt auch nicht direkt um eine Exegese dieser Passage, sondern eher um die Idee, dass man also wohl sehr wohl befragen kann, wo kommen die Denkinhalte her. Die gestrige Betrachtung, sagt Descartes, wir sind jetzt in der zweiten Meditation und in der ersten hat er diese Zweifel durchgeführt, aber hier zieht er das Fazit. Die gestrige Betrachtung hat mich an Zweifel gestürzt, die so gewaltig sind, dass ich sie nicht mehr vergessen kann und von denen ich doch nicht sehe, in welcher Weise sie zu lösen seien. Also da hat quasi bei jedem Inhalt ein Fragezeichen hingestellt und wohl zu Recht. Sondern wie wenn ich unversehens in einen tiefen Strudel hinabgestürzt wäre, bin ich so verwirrt, dass ich weder auf dem Grunde festen Fuß fassen noch zur Oberfläche emporschwimmen kann. Dennoch will ich mich herausarbeiten und von Neuem eben den Weg versuchen, den ich gestern beschritten hatte, indem ich nämlich hierbei alles von mir fernhalte, was auch nur den geringsten Zweifel zulässt. Genauso wie wenn ich in sichere Erfahrung gebracht hätte, dass es durchaus falsch sei. Er sagt, aha, als Fundamentalphilosophe kannst du eigentlich nicht bauen auf Information, von dem du eigentlich nicht weißt, was sie wert ist. Ja, und nach Descartes nicht nur die empirische Wahrnehmungen, sondern auch die Modelle, die Denken strukturieren, wie Logik und Mathematik, nicht also eine Festigkeit haben, von der man nicht annehmen könne, das hat der Mensch sich eigentlich selbst ausgedacht. Und ich will so lange weiter vordringen, bis ich irgendetwas Gewisses oder wenn nichts anderes, so doch zumindest das für gewiss erkenne, dass es nichts Gewisses gibt. Nichts als einen festen und unbeweglichen Punkt verlangte Archimedes, um die ganze Erde von ihrer Stelle zu bewegen. Und so darf auch ich Großes hoffen, wenn ich auch nur das Geringste finde, das von unerschütterlicher Gewissheit ist. Nun lernt die universale Problematik, dass man gerade in diesem Punkt nicht ein Fundament kriegen kann. Aber es wird hoffentlich deutlich, dass man zumindest ein Fundament in irgendeiner Weise setzen muss. Und ich habe das ja in der Einleitung gesagt, sehr interessant ist jetzt festzustellen, wenn Sie so die Geschichte der Philosophie durchgehen, man hat diese Problematik, die nicht gelöst werden kann. Wer setzt jetzt die Bedingungen? Also wer entscheidet jetzt, ob man auf der einen oder auf die andere Seite stehen muss? Und das Interessante ist, dass es meistens nicht die Philosophen sind, sondern Problematiken, die durch die Wissenschaft oder die durch die Theologie vorgegeben sind. Und das will ich hier in der Vorlesung demonstrieren. Weil das Problem als solche, das universale Problem, das ist ja ganz einfach. Das werden wir noch sehen. Also ein naiven Empirismus löst das Problem nicht. Die Position, die man hier einnimmt, also entweder Nominalist, der sagt, die allgemeinen Begriffe sind nur eine Kreation des menschlichen Geistes, aber auch die realistische Position, die sagt, nein, es gibt Entsprechungen in der Wirklichkeit, die sind also nicht selbstredend. Die können also bezweifelt werden. Und die Debatte über ein solches Fundament also findet dann in der Philosophie statt. Und Descartes hat natürlich ein bestimmtes Fundament gefunden, aber andere Philosophen finden andere Fundamente. Der universale Streit ist genau nun diese Debatte, wo man diese Fundamente suchen muss. Im Denken, das wäre eigentlich eher die Position von Descartes, also eigentlich vertritt er eine nominalistische Position, oder in der außermentalen Wirklichkeit. Und das ist, was man zum Beispiel bei Thomas von Aquin findet. Okay, dann gehe ich jetzt zu Punkt 2.1 über die Geschichte dieses Streites. Also diese Debatte ist eigentlich so alt wie die Philosophiegeschichte. Und wir werden auch später, da sehen Sie hier auf diesem Tableau, bei 4.1 auf die Position von Platon eingehen. Aber ich kann Ihnen sagen, diese Debatte, die da so in der Antike anfängt, die dauert bis auf den heutigen Tage. Obwohl die Debatte vielleicht nicht immer so genannt wird. Aber über den Status von Begriffen wird ja immer noch gesprochen heute. Und zum Beispiel, wenn viele moderne Philosophen im Spuren Nietzsches das Begriffliche in der Philosophie kritisieren. Begriffe, und jetzt sind wir wieder in diesem großen Schema auf dem mittleren Niveau, Begriffen sagen dann vielen, töten die Lebendigkeit der sinnhaften Wahrnehmung. Also ein Begriff wählt ja immer etwas aus, ist ja immer nur eine ganz bestimmte Perspektive auf der Wirklichkeit. Insofern kann man leicht sagen, ja, Begriffe töten die Wirklichkeit. Und indem man jetzt auf Begriffe fokussiert, kann man das eigene der Wirklichkeit eigentlich gar nicht sehen. Und das wird dann auch schlimmer, wie das ja von vielen Philosophen gemacht wurde, wenn man dann diese Begriffe eigentlich als das Allerwichtigste hält. Ja? Als ob das Wichtigste eigentlich in den Begriffen nur gefasst wird, wie etwa Wesenheit. Ja, weil ich kann natürlich fragen, also sind Sie Ihre eigene Wesenheit? Da werden Sie sagen, ja, ich bin mich selbst. Wenn du das meinst, ja, natürlich. Aber dann nehmen wir mal einen Teil, zum Beispiel Ihre Haare. Gehören dem zur Wesenheit? Ja, teilweise schon. Ich meine, wenn Sie keine Haare haben, könnte man vielleicht zweifeln, ob Sie Mensch wären. Aber gleichzeitig gibt es Menschen ohne Haaren. Wird also schon ein bisschen schwierig. Also das heißt, wenn ich versuche, das Wesen eines Dinges zu greifen, dann trenne ich schon zwischen das, was ich eigentlich unwesentlich finde, und das, was ich wesentlich finde. Aber das, worüber ich jetzt diese Untersuchung anstelle, kann ja immer sein, entschuldige, ich bin ich, alles gehört dazu. Sie sehen das Problem. Und nun ist es in der Tat so, dass diese Erfindung des Begriffes, also dass man quasi mit Begriffen, auch wenn die etwas von der Wirklichkeit weggehen, dennoch tiefer in die Wirklichkeit kommt, das ist eine typische Erfindung der griechischen Philosophie. Und die eigentlich bis heute, wenn wir Naturwissenschaft treiben, sogar wenn wir Philosophie treiben, immer perpetuiert wird. Also wir schauen eigentlich hinter dem, was man direkt so sehen kann. Aber dann kriegt man natürlich die große Frage, was ist das wert? Also kommt man an dem Fundament der Wirklichkeit oder nur eine bloße Abbildung der Wirklichkeit? Und ein schönes Zitat. Sie wissen, das ist nicht mein Freund, aber ich finde, dass der Nietzsche ein sehr guter Diagnostiker ist. Also zumindest muss man ihm in seiner Problemfindung folgen. Die Probleme müssen dann vielleicht anders gelöst werden, als er das tut, wenn er überhaupt eine Lösung gibt. Aber zumindest können wir das, wo wir jetzt noch so am Anfang sind, das gut verwenden. Und er hebt also in Götzendämmerung, wobei die Götzen auch solche Begriffe sind, in seiner Götzendämmerung geht er gerade auf das Problem des Begrifflichen ein und sieht das eigentlich als das große Problem der Philosophie. Ich fange hier mal an. Sie fragen mich, was alles Idiosynkrasie bei den Philosophen ist. Also, was haben die Philosophen sich quasi selbst ausgedacht? Was ist nur Philosophensache? Zum Beispiel ihr Mangel an historischem Sinn. Und das muss man verstehen auf der Grundlage dessen, was gerade folgt, dass sie also so die Kontingenz und die Zufälligkeit nicht greifen können, weil die so auf Begriffe sich versteifen. Ihr Hass gegen die Vorstellung selbst des Werdens. Die Vorstellung selbst des Werdens. Ihr Ägyptizismus, das ist also dieses Versteifen auf unbewegliche Begriffe. Sie glauben einer Sache eine Ehre anzutun, wenn sie dieselbe enthistorisieren. Wenn man zum Beispiel nicht nur über den konkreten Mensch, sondern über Menschlichkeit spricht. Menschlichkeit achten wir höher als das eine oder andere Individuum. Menschlichkeit oder eine Sache subspecie eterni, das heißt aus ihrer historischen Wirklichkeit als solche dargestellt. Wenn sie aus ihr eine Mumie machen. Also ein fester Begriff, ein Wesen zum Beispiel. Alles, was Philosophen seit Jahrtausenden gehandhabt haben, waren Begriffsmumien. Es kam nichts Wirkliches, Lebendiges aus ihren Händen. Sie töten, sie stopfen aus, diese Herren Begriffsgötzendiener, wenn sie anbeten. Also, wenn sie anbeten, also wenn sie das besprechen, was sie also für das Wichtigste nennen, nämlich Begriffe, dann töten sie eigentlich die Wirklichkeit. Sie werden allem lebensgefährlich, wenn sie anbeten, weil sie dann gerade das Leben nicht sehen, weil das ja in dem Begriff nicht zum Ausdruck kommt. Der Tod, der Wandel, das Alter, ebenso gut als Zeugung und Wachstum, sind für sie Einwände, Widerlegungen sogar. Ja? Weil wenn sie das Wesen suchen, dann wollen sie etwas Festiges haben, nicht etwas, was jeden Tag sich ändert. Was ist, wird nicht, was wird, ist nicht. Ich meine, jetzt kann man natürlich das hier folgen und sagen, ja, nee, also da sehe ich total ein. Dem ist auch als solche gar nichts entgegenzustellen. Weil natürlich ist es so, dass der Begriff immer eine Abstraktion ist. Wenn du einen allgemeinen Begriff hast, hast du immer eine Abstraktion. Aber dennoch können wir feststellen, dass diese Abstraktion etwas bewirken kann. Ich meine, die moderne Wissenschaft zeigt ja, dass man über eine solche Beschreibung der Wirklichkeit, eine begriffsmäßige, auf den Mond kommen kann. Und wie ich hinzufüge, auch immer zurück. Weil es könnte noch zufällig sein, dass man da landet, aber dass man auch wieder zurückkommen kann und darüber reden, das ist natürlich noch eine andere Sache. Okay, ich habe jetzt auf Platon verwiesen, wir haben uns kurz mal Nietzsche angeschaut. Dennoch wird diese Debatte immer mit dem Mittelalter verbunden. Weil man sagt dann, sie fing so im 12. Jahrhundert an und hatte dann noch einen zweiten Höhepunkt irgendwie so im 14. und 15. Jahrhundert. Und in der Tat wird in diesen Epochen viel über die Thematik diskutiert. Und diese Debatten haben vor allem also die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, weil sie auch viel Theologisches also an sich gezogen haben, inklusive kirchliche Verurteilungen. Und insofern ist für das Mittelalter der Einsatz dieser Debatte ganz klar. Das gilt übrigens auch für die anderen Perioden, nur ist das noch nicht so gut studiert. Und weiter, weshalb verbindet man diese Debatte oft mit dem Mittelalter? Sie haben ja gesehen, es geht um eine fundamentale Debatte. Und ich habe ja in meiner allerersten Vorlesung hier in dieser Reihe auf die Disputatio gewiesen. Und die mittelalterlichen Autoren, die durch ihre philosophische Praxis, durch diese Debatten kommen die sehr schnell auf die heißen Stellen. Und insofern liegt es in der Natur der damaligen Philosophie, dass diese Probleme direkt aufgedeckt wurden und man quasi gezwungen wurde, dazu eine Stellung zu beziehen. Diese Standardauffassung finden Sie immer in den Handbüchern. Ein schönes Beispiel, auch mit einer gewissen philosophischen Relevanz, ist Hegel. In seiner Vorlesung zur Geschichte der Philosophie, das sind also Vorlesungen gehalten, erstmals so in Heidelberg 1816, 1817 und nachher auch noch in Berlin mehrmals, publizierte postum 1833, 1836. Und hier sehen wir also sehr deutlich Link mit dem Mittelalter und auch der Bezug mit Theologie. Also wir schauen uns diese Passage mal an, weil Hegel hier auch, finde ich, sehr gut sagt, worüber das Problem eigentlich handelt. Also hier Werke, ich habe das aus dieser Suhrkamp-Reihe genommen. Das ist natürlich auch nicht die kritische Edition. Sie wissen, die kritische Edition der Werke von Hegel ist noch immer in Bearbeitung. Einige Bände sind schon erschienen. Aber ich habe hier einfach wieder eine Haushaltsedition verwendet. Übrigens kann ich Ihnen auch, ich bin also weder ein Anhänger von Nietzsche, aber auch nicht von Hegel, aber es lohnt immer, also in philosophische Geschichten der Philosophie mal zu blättern. Weil Sie das hat zwar eine Gefahr, dass Sie also das Historische mit einer philosophischen Brille betrachten, aber wenn Sie die Philosophie von einem Denker gut verstehen wollen, ist es interessant zu sehen, wie er sich also anderen Philosophen gegenüber positioniert. Und in die Hegelsche Geschichte der Philosophie ist ein sehr gutes Beispiel. Okay, sind wir jetzt so im Mittelalter. Also er geht so die ganze Geschichte der Philosophie durch und da sind wir jetzt im Mittelalter. Gegensatz von Realismus und Nominalismus. Ein weiteres, was anzuführen ist, ist ein Hauptgesichtspunkt, der das Mittelalter interessiert hat. Also hier sehen Sie, Hegel hebt schon direkt davor, es geht hier um eine ganz wichtige Debatte. Und das Mittelalter hat sich damit beschäftigt. Eine eigentümliche philosophische Frage zog sich nahezu durch alle Zeiten der Scholastik hindurch. Also er legt auch die Verbindung zwischen dieser Problematik und der Scholastik. Und das tut er gerade auch aus dem Grund, den ich vorhin genannt habe, dass die Scholastik so disputationsfreudig ist, die in dem Streit der Realisten und Nominalisten enthalten war, nämlich Status der Begriffe. Was nun diesen im Allgemeinen betrifft, so bezieht er sich auf den metaphysischen Gegensatz des Allgemeinen und des Individuellen, das hatte ich ja schon gesagt, und beschäftigt die scholastische Philosophie mehrere Jahrhunderte und macht ihr große Ehre. Also Sie sehen Hegel, der so der Meinung ist, dass die Philosophiegeschichte eigentlich die Geschichte ist, wo so Geist sich immer mehr von sich selbst bewusst wird. Und so sind wir jetzt in einer philosophischen Epoche, sagt er, wo eine gewisse Problematik, nämlich der Bezug zwischen Begriff und Wirklichkeit, eigentlich der Philosophiegeschichte einmal ganz klar vor Auge geführt wurde. Ja, es ist fast so wie bei Menschenentwicklung, man hat die Kindheit, die Jugend, Pubertät, Adoleszenz, Alter und all diese Epochen in gewisser Weise decken so Stadien des menschlichen Lebens auf. Und so ist es hier auch gesagt, okay, und in diese Stadien muss man gewisse Konflikte lösen. Ja, als Kind ist man so im Zuhause bei den Eltern und wenn man dann etwas älter wird, muss man also diese Bindung lösen, um allein stehen zu können. Ja, und so ist auch hier in der Philosophie. Die Philosophie muss sich einmal in ihre Geschichte, Hegel denkt hier so organisch, die muss sich einmal in ihrem Leben mit dieser Debatte Bezug, Begriff, Wirklichkeit auseinandergesetzt haben. Ja? Und er sieht das im Mittelalter geschehen. Und weil das so eine große Frage ist und auch eine notwendige Frage, macht diese Debatte der Scholastik große Ehre. Das ist, was er hier sagt. Man unterscheidet ältere und neuere Nominalisten und Realisten. Und jetzt gibt er so ein Beispiel, Roscelinus. Der Ursprung des Streites beginnt in das 11. Jahrhundert. Das ist, was ich Ihnen vorhin gesagt habe, dass man das gerne so mit dem Mittelalter verbindet. Aber das stimmt historisch nicht. Und der berühmte Abélard, ist auch ein Scholastiker aus dieser Zeit, tritt schon als Gegner des Roscelinus auf. Hier wird direkt deutlich, es ist also eine Debatte. Roscelinus ist der älteste Nominalist. Er schrieb auch gegen die Dreieinigkeit und wurde 1092 auf einer Kirchenversammlung von Soissons wegen Ketzerei verdammt. Hier sehen Sie die Verbindung zwischen dieser Universalienfrage und Trinität. Und jetzt denken Sie, wie geht das? Haben Sie eine Ahnung? Aber wir werden später noch lange darauf zu sprechen kommen. Gerade nicht, aber bei der Trinität. Ich werde das aber an einem anderen theologischen Problem eruieren. Aber haben Sie eine Ahnung, wie das überhaupt zusammenhängen kann? Aber die Trinität in der christlichen Tradition besagt ja, dass die eine göttliche Wesenheit zugleich drei Personen ist. Ich wiederhole nochmal, dass die eine ungeteilte göttliche Wesenheit zugleich drei Personen ist. Jetzt denken Sie, oh, das ist aber schwierig. Ja, das ist auch schwierig. Und hier würde dann von vielen Theologen behauptet, wenn du kein Realist bist, ist das in der Tat sehr schwierig. Aber wenn du Realist bist, dann ist es relativ leicht zu verstehen. Genau wie in allen unseren Menschen die eine menschliche Wesenheit ist. Wir sind alle Menschen. Und dieses Modell kannst du anwenden, um die Trinität zu verstehen. Und deshalb in dieser Debatte, aber die Sache ist natürlich viel komplizierter, aber um es mal ganz einfach darzustellen, würde einige Realisten den Nominalisten vorwerfen, dass sie mit ihrer Begrifflichkeit, also ihrer Auffassung über Begriff Wirklichkeit, also Tödliches in der Theologie bewirken. Und deshalb zwingt die Theologie dich eigentlich, um Realist zu sein. Also Sie wissen, wo wir vielleicht heute denken würden, naja, dann nimmst du doch einen anderen Gottesbegriff, wenn du ein Problem kriegst mit der Philosophie. Aber für die Zeit gehörte das, sagen wir mal, zum zum Dossier des Feststehenden. Und welche Theorie du auch hattest in der Philosophie, musst du in irgendeiner Weise damit klarkommen. Ja? Wir haben so ein kleines Beispiel, wie eine Debatte außerhalb der Philosophie, also einem zwingt, in der Philosophie eine bestimmte Position einzunehmen. Ja? Das führt hier Hegel nicht weiter aus, er gibt es nur an. Es handelt sich um das Universale, das heißt das Allgemeine überhaupt oder die Gattung, das Wesen der Dinge, was bei Platon Idee genannt wurde. So, Sein, Menschheit, Tier. Die Nachfolger Platons behaupteten, das Sein dieser Allgemeinen, also die sagte, dieses Allgemeine existiert an und für sich. Man vereinzelte dieses, die Tischheit solle auch real sein. Das sind so die Realisten. Der Streit ist nun dieser, ob dieses Allgemeine etwas Reales an und für sich selbst seien außer dem denkenden Subjekte und unabhängig seien von dem einzelnen existierenden Dinge. Oder ob das Allgemeine nur nominal sei, also nur begrifflich oder wörtlich, nur in der subjektiven Vorstellung ein Gedankending. Okay, also es ist nicht nur wegen dieser Disputationsfreudigkeit, dass das Problem im Mittelalter auftaucht, aber ich muss Ihnen sagen, nicht nur die universale Frage, aber sehr viel Debatten. Also wenn Sie gerne Kontroversen mögen, dann müssen Sie sich so in der scholastischen Philosophie, sagen wir mal so von 1200 bis 1700 umtun. Aber es gibt noch einen weiteren Grund. Ein Grund, der vielleicht nicht direkt auf der Hand liegt, wenn man Philosophie studiert, aber der eigentlich unheimlich wichtig ist. Sie wissen, dass die Philosophiegeschichte also lange Zeit also eigentlich sich an den Universitäten abgespielt hat. Und deshalb müssen Sie, das ist ja auch heute noch so, wir sind hier an einer Universität, und deshalb müssen Sie natürlich eigentlich wissen, was an einer Universität geschieht und wie das Unterrichtsprogramm aufgebaut ist. Und nun ist es so, dass ein zentraler Text, wo diese Problematik angesprochen wird, und das ist ein bisschen kurios, weil es um so eine so große Debatte geht, dass ein zentraler Text ganz am Anfang im Unterricht behandelt wurde. Ganz am Anfang. Also in dieser Periode, wo wir jetzt sitzen, also als Abelard und Rossellinus, waren die Universitäten noch nicht, aber da wurde dieser Text auch schon gelesen, ganz am Anfang des Unterrichts, und in der Universität wurde es dann mehr oder weniger etabliert. Aber da müssen Sie sich vorstellen, dass Studenten von 14 Jahren mit dieser Frage konfrontiert wurden. Nicht, dass man den fragte, als sie in der Uni reinkam, sind sie jetzt Nominalist oder Realist, sondern die Magister kamen ihre Position deutlich. Also die sagten, nein, man müsse Realist sein. Oder der andere sagte, nein, man muss eigentlich Nominalist sein. Nun, also die zentrale Texte für diese Problematik gehörte zum Unterrichtsstoff. Und so war eigentlich jeder Philosoph gezwungen, dazu Stellung zu nehmen. Du konntest dem nicht entgehen. Und welche Texte waren das? Jetzt sind wir bei 2.2, die Kategorien des Aristoteles und die Einleitung des Porphyrius zu dieser Kategorie, die sogenannte Eisagoge, also die Einleitung. Also Porphyrius, da sind wir so im 3. Jahrhundert nach Christus, sind beide griechische Texte, die dann durch Boethius ins Lateinische übersetzt wurden, und vor allem für die westliche Debatte sind diese lateinischen Übersetzungen eigentlich das Wichtigste. Und ich werde jetzt also etwas über diese Kategorien von Aristoteles sagen und über diese Einleitungsschrift von Porphyrius. Und dann werden Sie sehen, wie diese universalen Frage durchsickert in andere zentrale Fragen. Was tut Aristoteles in den Kategorien? Wissen Sie das? Und was ist eigentlich so der Gegenstand der Kategorien? Ja, die Kategorien. Aber was sind eigentlich die Kategorien? Haben Sie eine Ahnung? Also das ist kruziale, also für die Geschichte der Philosophie kruziale, auch wenn Sie nachher Kant und Hegel und so verstehen wollen, wenn Sie Delta verstehen wollen, das, was eigentlich in dieser Kategorienschrift geschieht, ist fundamental. Die Kategorien sind die verschiedenen Arten des Sprechens über die Wirklichkeit. Und Aristoteles hatte festgestellt, dass es da verschiedene Muster gibt, also Patterns. Das heißt, wenn wir über die Wirklichkeit sprechen, kann man, ich zögere jetzt ein bisschen, aber in der Kategorienschrift unterscheidet er 10, in andere Werke weniger Arten, meist allgemeine Arten, wie man über die Wirklichkeit sprechen kann. Ja? Er sagte, wenn wir über die Wirklichkeit sprechen, tun wir das immer nach ganz bestimmten Mustern. Und es gibt 10 Muster, die sich nicht aufeinander reduzieren lassen. Es gibt 10 basale Muster. Die Kategorienschrift wird oft in deutschen Übersetzungen auch die Lehre vom Begriff genannt. Also es geht eigentlich, welche Typen von Begriffen gibt es? Und hier macht Aristoteles schon einige kruziale Unterscheidungen. Und natürlich, er geht aus von einer indoeuropäischen Sprache, das heißt mit Subjekt ist Prädikat. Also er denkt, okay, wie sprechen wir über die Wirklichkeit? Wir haben immer einen Gegenstand, Subjekt, und von diesem Gegenstand wird ein Prädikat ausgesagt. Also er unterscheidet demnach Dinge, von den anderen Dingen ausgesagt werden, und Dinge, die von anderen Dingen ausgesagt werden. Also, sagen wir mal, Dinge, die auf der Subjektstelle stehen können und Dinge, die auf der Prädikatstelle stehen können. Weil er stellt fest, dass die Dinge, die, es gibt, die Sache ist etwas komplizierter, aber in einem Normalfall sage ich zum Beispiel, der Mensch ist weiß. Ja? Ich kann Mensch schwerlich auf eine Prädikatstelle setzen. Also, weiß ist ein Mensch, das können Sie zwar sagen, aber eigentlich meinen Sie dann, ein Mensch ist weiß. Und ich kann natürlich auch noch, weißes ist ein Mensch. Was ich dann immer tue, ist, dass ich dann ein Adjektiv substantiviere. Also in dem Normalfall steht auf der Subjektstelle ein Substantiv und auf der Prädikatstelle ein Adjektiv. Ja, Adjektiv, das, was hinzugefügt wird. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, aha, entspricht das der Wirklichkeit? Also ist die Wirklichkeit in der Tat so aufgebaut, wie wir über sie sprechen? Das heißt, dass es substanzielle Dinge gibt, ich sage immer so Christbaum, und dann die, wie sagt man es, die Bälle, die, das Verzierzeug, was man in dem Christbaum hängt, also die Adjektive, wie Farbe, Größe, Relation, Lage und so etwas. Weil ich kann den Christbaum hier stellen, ich kann den Christbaum dort stellen. Es ist beide Mal derselbe Christbaum, aber er steht in einer anderen Lage. Ja, ich kann einen kleinen Christbaum, ich kann einen großen Christbaum nehmen. Okay, und so unterscheidet er also zwischen Substanzen, das können Sie leicht behalten, von Substare, das, was quasi diese Eigenschaften trägt, unter diese Eigenschaften steht, oder das andere wäre dann die Akzidenzien, das, was hinzukommt von accidere. Ich halte mich nur an die lateinischen Wörter, weil es ist, wenn man in dem Griechischen geht, wird das alles ein bisschen komplizierter. Aber ich will es jetzt nur zurechtschneiden, sodass wir das für unsere Universalienproblematik verwenden können. Und hier sehen Sie schon das Problem auftauchen, ist diese Form des Satzes, ist diese Form isomorph mit der Struktur der Wirklichkeit. Also, ich sage Ihnen, feststellen, beweisen können Sie das nie, weil immer, wenn Sie über die Wirklichkeit sprechen, Sie das in Form dieses Satzes tun. Sie sprechen immer von etwas mit Eigenschaften. Und Sie können jetzt nicht herausfinden, ob das etwas auch als ein Etwas selbstständig in der Wirklichkeit existiert oder nicht. Okay. Nun, Substanz, Akzidenzien. Also diese Attributen, die man an dem Christbaum hängen kann, davon unterscheidet Aristoteles wieder 9 Typen. Und bei diesen neuen Typen kann man sich auch wieder fragen, okay, Gesetz, wir gehen mal davon aus, dass Subjekt und Prädikat eine Entsprechung in der Wirklichkeit haben. Okay, und jetzt, wenn ich dann diese neuen Kategorien habe, wie zum Beispiel Qualität, also gewisse Eigenschaften haben wie eine Farbe, oder Quantität, das heißt eine Eigenschaft haben wie Größe, oder eine Eigenschaft wie in Beziehung stehen zu, zum Beispiel stehe ich jetzt vor Ihnen, ich könnte auch zwischen Ihnen stehen. Und jetzt ist die Frage, aha, haben diese neun verschiedenen Beziehungen oder die neun verschiedenen Eigenschaften, ich werde sie nachher mal alle auflisten, beantworten die jetzt an neun verschiedene reale Eigenschaften? Ja? Oder gibt es nur einige, die real sind und andere nicht? Nehmen wir mal so eine Substanz, ein Ding in der Wirklichkeit ohne Größe. Ja, er wird schon schwierig. Und insofern könnte man denken, nein, nein, also diese Eigenschaft hat eine Entsprechung in der Wirklichkeit. Aber wenn ich zum Beispiel Beziehung nehme, also links, rechts oder oben, unten, da wird es schon ein bisschen schwieriger, ob das real ist oder ob das nur abhängig ist von der Betrachter. Ich meine, wenn Sie Zug fahren, dann sehen Sie, der Baum steht erst rechts von dem Kirchturm und zwei Sekunden später steht er links von dem Kirchturm. Und jetzt können Sie mal, wenn Sie dann echt philosophisch sind, dann fragen Sie einen Kommilitonen, sich mal bei diesem Baum zu stellen. Und dann schalten Sie Ihr Handy ein und sagen, jetzt komme ich mit dem Zug vorbei. Ändert sich was an dem Baum? Der sagt, nein, ich habe gar nichts, ich sehe gar nichts. Und du sagst, ja doch, ich sehe, weil er ist erst rechts von dem Kirchturm und nachher links. Also ich bin doch der Meinung, dass sich da etwas grundsätzlich ändert. Oh, und dann könnte man denken, warte, wahrscheinlich ist diese Kategorie Bezug, also Relatio, ist das etwas, was nur auf der begrifflichen Ebene besteht, das eigentlich etwas sagt über die Art und Weise, wie jetzt ein Denker, ein Kenner, die Wirklichkeit für ihn selbst zurechtlegt. Ja? Aber wie gesagt, wenn wir dasselbe versuchen zu tun mit Quantität, mit Größe, ja, dann nehmen Sie mal einen Kuchen und dann schneiden Sie den in zwei Stücke. Sehen Sie, oh, beide Stücke haben auch noch eine gewisse Größe. Und dann schneiden Sie die wieder durch. Und es hat ja auch eine Größe. Und so kann ich Ihnen versprechen, bis Ende Ihrer Studienzeit weitergehen. Sie werden immer wieder... Ne? Also dann sind wir jetzt in der Debatte zwischen Nominalisten und Realisten gekommen. Aber... Sie sehen, dass man sich pauschal fragen kann, beantworten dann diese Kategorien überhaupt etwas in der Wirklichkeit oder nicht? Und wenn man bei dem einen Ja sagt, braucht man nicht notwendig bei dem anderen auch Ja zu sein, sondern könnte das Nein sein. Sie sehen Stoff genug zu höchst komplizierten Debatten. Schauen wir uns mal diesen Text von Aristoteles an. Also Organon. 1. Kategorien. Wissen Sie, was Organon heißt? Bitte?
Werkzeug,
ja. Und jetzt fragen Sie sich, was hat Werkzeug jetzt überhaupt mit Logik zu tun oder mit Philosophie zu tun? Haben Sie eine Ahnung? Also, Aristoteles hat gemerkt, dass um überhaupt über die Wirklichkeit sprechen zu können, du gewisse Kniffe beherrschen musst. Du musst also wissen, also nach welchem Muster wir über die Wirklichkeit sprechen. Du musst quasi einen Werkzeugskasten haben, worauf du zurückgreifen kannst, wenn du auf Probleme stößt. Und das ist quasi die aristotelische Logik, die deshalb mit Organon beschrieben wird, also das Werkzeug. Ja? Und dieses Organon hat einen ganz bestimmten Aufbau. Das fängt an mit der Begriffslehre und dann Lehre vom Satz und dann Lehre vom Schluss und so weiter. Das steht jetzt nicht zur Debatte, das werde ich in der nächsten Vorlesungsreihe, dann geht es über Logik und Metaphysik. Aber jetzt, also die Kategorien, das ist die Lehre vom Begriff. Und jetzt muss ich Ihnen noch was sagen. die Schriften von Aristoteles sind nicht leicht zu lesen. Und das ist nicht so sehr, weil es so inhaltlich sehr schwierig ist, aber weil es so zusammengewürfelt ist. Und der Aristoteles war echt ein, der so inventarisierte. Und der inventarisierte zum Beispiel, wie sprechen wir über die Wirklichkeit? Was meinen wir, wenn wir über Ursache sprechen? Was meinen wir, wenn wir über Prinzip sprechen? Was meinen wir, wenn wir über Wesen sprechen? Und seine Schriften haben deshalb manchmal etwas, ja, wie muss man sagen, Lapidäres. Da steht irgendwie so ein Satz. Und Sie wissen eigentlich nicht gut, was das heißt. Für uns, die jetzt ein bisschen die Geschichte der Philosophie durchgehen, ist das eigentlich nicht so problematisch, weil wir immer sagen können, aha, jetzt schauen wir mal, wie dieser Satz verstanden wurde. Und auch Aristoteles, das jetzt darunter verstanden hat, ist dann eigentlich eine weitere Sorge. Und so werde ich, also wenn wir jetzt auf schwerwiegende Sätze stößen, werde ich Ihnen einfach sagen, wie die so gemeinhin verstanden wurde. Aber Sie müssen wissen, dass die Auslegung der Aristoteles-Texten auch eine der großen, Debattpunkte war. Also da gab es auch sehr große Kontroversen. Okay, jetzt sind wir so am Anfang der Kategorien, diese Begriffslehre. Und jetzt sagt er, jedes ohne Verbindung gesprochene Wort, das ist schon ein merkwürdiger Satz, Sie sagen, jedes ohne Verbindung gesprochene Wort, was heißt das? Haben Sie eine Ahnung, weshalb er das so formuliert?
Ja? Weil er klar machen möchte, dass es eine Eigenschaft ist, die den Worten selbst zukommt, die nicht erst in der Syntax, sondern in der Verbindung mit anderen Begriffen.
Ja, genau. Ja. Also der Aristoteles hat sein Werk Stoicasten schön also aufgeräumt und hat gemerkt, dass man bestimmte Dinge über Begriffe sagen kann, ja, wieder etwas ganz anderes über Begriffe in einem Satz zusammengebracht, ja, und wieder etwas anderes Sätze in einer Argumentation zusammengebracht. Und deshalb ist die basale Unterscheidung in dem aristotelischen Organon immer die Begriffslehre, die Lehre vom Satz und die Argumentationslehre. Ja, und das Organon, das Werkzeug, fängt mit den, sagen wir mal, die Schrauben und Muttern an. Das ist so, sind die Begriffe. Also jedes ohne Verbindung gesprochene Wort bezeichnet entweder, und jetzt kommt's, eine Substanz, eins, oder eine Quantität, eine Größe, oder eine Qualität, oder eine Relation, oder ein Wo, oder ein Wann, oder eine Lage, oder ein Habe, oder ein Wirke, oder ein Leiden. Und wenn Sie jetzt fragen, wie kommt er da dran? Also in der Tradition wird dann versucht, also in der Tradition nach ihm, das immer zu begründen, weshalb das eigentlich eine vollständige Aufzählung ist. Das werden wir später noch sehen, wenn wir, ich verweise das, ich gehe mal kurz darauf hin, wenn wir uns da 4.2 diesen Text von Ibn Sabin anschauen. Aber so weit sind wir jetzt noch nicht. Wissen Sie, wie Aristoteles, oder haben Sie eine Ahnung, wie Aristoteles an diese Aufteilung kommt? Vielleicht muss man ein bisschen also sprachlich sein, um das zu ahnen. Bitte? Ja. Ja, aber was für Wörter sind das eigentlich? Was, wo, wann? Bitte? Fragepartikel, ja. Also der Aristoteles hat eine ganz einfache Strategie. Der fragt sich, wie befragen wir die Wirklichkeit? Welche Frage kannst du an einem Ding stellen? Du kannst fragen, was ist es? Du kannst fragen, wo ist es? Du kannst fragen, wann ist es? Du kannst fragen, wie lange ist es? Und so weiter. Er zählt hier einfach so die Fragepartikel auf. Also auf Anhieb ist da nichts tief metaphysisches dahinter. Er schaut einfach, wie befragen wir die Wirklichkeit? Okay, ich zähle das jetzt mal auf. Ja? Und erst dann kommt natürlich die Frage, ja, wie gerechtfertigt ist das eigentlich? Aber der Aristoteles, der ist insofern sehr pragmatisch, der würde sagen, na ja, Menschen haben Sprache Und die können mit Sprache sich in der Wirklichkeit durchschlagen. Also offensichtlich entspricht der Sprache etwas in die Wirklichkeit. Und deshalb ist es eine nicht unkluge Strategie, erstmal zu fragen, wie befragen Menschen Wirklichkeit? Offensichtlich sind das Einteilungen, die den Menschen sinnvoll zu erscheinen. Und jetzt gibt es ein Beispiel. Substanz, um es im Umriss, also nur allgemein zu erklären, ist zum Beispiel ein Mensch oder ein Pferd. Also Substanz ist immer die Frage, was ist es? Was geht da? Was läuft da? Da sagst du, ein Pferd oder ein Hund. Quantitatives, zum Beispiel 1, 2, 3 Ellen langes. Also wie groß, also quantitativ. Qualitativ, zum Beispiel die Farbe, ein weißes oder auch eine andere Eigenschaft, ein der Grammatik kundiges. Ein relatives, zum Beispiel ein doppeltes, halbes, größeres, ein wo, zum Beispiel auf dem Markt, also wo befindet es sich, im Lyzeum, ein wann, zum Beispiel, wann war es geschehen, gestern, voriges Jahr, eine Lage, also wie befindet es sich, er liegt oder sitzt, ein haben, zum Beispiel, ist er beschuht, bewaffnet, ein wirken, zum Beispiel, schneidet er oder brennt es, ein leiden, zum Beispiel, es wird geschnitten oder es wird gebrannt, ja? Jeder der genannten Begriffe enthält an und für sich keine Bejahung oder Verneinung. Also das ist wieder so eine Bemerkung, da fragt man, ja, aber was hat das hier damit zu tun? Aber er stellt fest, okay, dass wir gut wissen, wo wir uns jetzt befinden. Wir befinden uns noch auf der Begriffsebene. Hier geht es noch nicht um Wahrheit. Das meint damit Bejahung oder Beneinung. Sondern die Bejahung oder Verneinung kommt erst durch ihre Verbindung zustande. Das heißt in einem Satz zum Beispiel, die eine Substanz, der Mensch, ist, weiß, diese Substanz hat also diese Qualität. Denn jede Bejahung oder Verneinung ist entweder wahr oder falsch. Das kann aber nicht von Worten gelten, die ohne Verbindung gesprochen werden, wie Mensch, weiß, läuft, siegt. Also wir haben ja schon eine Basisüberzeugung der aristotelischen Philosophie, Wahrheit immer nur in einem Satz. Ich mache mal eine kleine Fußnote. Wer macht eigentlich den Satz? Wer macht den Satz? Gibt es Sätze in der Wirklichkeit? Na, Sätze, die machen Sie, wenn Sie Behauptungen aufstellen. Aber hier sehen Sie schon, dass Aristoteles also hier behauptet, Wahrheit nur in einem Satz, also Wahrheit besteht nur im menschlichen Denken. Es gibt nach Aristoteles oder in einem abgeleiteten Sinne nicht so etwas wie wahrer Mensch. Ich würde sagen, Wahrheit ist immer nur eine Frage auf der Begriffsebene. Ja? Okay. Ist das bis jetzt klar? Okay, es gab noch eine, also die erste Unterscheidung ist schon wichtig zwischen Substanz und Akzidenz. Und auch wenn man fragt, wie ist das jetzt in der Wirklichkeit. Es gibt aber noch eine zweite Unterscheidung, die, und das hört sich jetzt ein bisschen kryptisch an, zwischen erste und zweite Substanz. Nun, das ist für unsere Problematik sehr wichtig und deshalb gehe ich etwas tiefer darauf ein. Sie können es auch hier wieder ganz leicht grammatikalisch sehen. Eine Substanz, also diese erste Kategorie, hat Eigenschaften. Ja, da kommen so diese 9 Kategorien. Und Sie sehen auch immer, wenn Sie eine Eigenschaft angeben wollen, tun Sie das mit dem Verb haben. Aber es gibt bestimmte, sagen wir mal, Eigenschaften, die man mit dem Verb sein konstruiert. Wenn ich zum Beispiel sage, der Mensch ist ein Lebewesen. Ich würde nie sagen, der Mensch ist Weißes. Man sagt, der Mensch hat Weißes. Insofern unterscheidet man zwischen die Substanz und das, was dieser Substanz zukommt. Aber wir sagen zum Beispiel, der Mensch ist Lebewesen. Also mit diesem ist wird eigentlich zum Ausdruck gedrückt, dass das, was auf der Subjektstelle steht, genau mit dem Prädikat identisch ist. Jetzt kann man sich fragen, hey, wie ist es nun bei diesen Prädikaten, die eigentlich, die, ich glaube, dass das im Deutschen Nominalprädikaten heißt, die dann auch immer im Nominativ stehen, wie das Subjekt. Wie ist es jetzt mit diesen Prädikaten? Sind die identisch oder nicht? Wenn ich zum Beispiel sage, Mensch ist Lebewesen, meine ich dann eigentlich das, was auf der Prädikatstelle steht, genau dasselbe ist wie Mensch? Eigentlich muss ich das meinen, weil ich sage ja, Mensch ist Lebewesen. Das Prädikat drückt ja aus, was der Substanz ist. Es ist also geradezu substanziell wie eigentlich die Substanz. Und so unterscheidet Aristoteles zwischen ersten Substanzen, das sind die, die auf der Subjektstelle stehen, und zweite Substanzen, das sind die, auch auf der Prädikatstelle wandern können. Ja, wie Lebewesen mit Vernunft. Und das sehen Sie hier, also in dem fünften Kapitel, Substanz, im eigentlichen, ursprünglichsten und fürzüglichsten Sinne ist die, die weder von einem Subjekt ausgesagt wird, noch in einem Subjekt ist, wie zum Beispiel ein bestimmter Mensch oder ein bestimmtes Pferd. Also das sind für Aristoteles die basalen Bausteine der Wirklichkeit. Zweite Substanzen heißen die Arten, zu denen die Substanzen im ersten Sinne gehören, sie und ihre Gattungen. So gehört zum Beispiel ein bestimmter Mensch, Plato und Sokrates, zu der Art Mensch. Und die Gattung der Art ist das Sinnewesen. So also heißen Substanzen Mensch zum Beispiel und Sinnewesen. Und jetzt können Sie sich natürlich fragen, und ich versuche jetzt wieder deutlich zu machen, wo die universale Problematik reinkommt, gibt es jetzt innerhalb der einzelnen ersten Substanz eine Unterscheidung zwischen Lebewesen, Lebewesen mit Vernunft? Ja? Also, so von der Sprache her könnte man das meinen. Weil wenn ich jetzt sage, der Mensch ist ein Lebewesen und diese Kuh ist ein Lebewesen, dann verweise ich auf etwas Identisches. Ich sage ja nicht, diese Kuh ist dieser Mensch. Aber wenn ich das so behaupte, ist das Identische dann in dem Mensch als solche nachweisbar? Oder fällt das mit dem Menschen zusammen? Sie sehen das Problem. Ja, im tagtäglichen Leben macht das relativ wenig aus. Aber ja, als Philosoph will man natürlich begründen, das Sprechen über die Wirklichkeit. Und dann muss man hier eine Lösung haben. Also die große Frage ist, was das ontologische Statut dieser zweiten Substanzen ist. Also sie fallen mit den ersten Substanzen zusammen, aber dennoch auf eine bestimmte Weise nicht. Nun, um gerade auf diese Frage einzugehen, also was nun eigentlich diese Arten und Gattungen sind und wie die miteinander verbunden sind, hatte Porphyrius im 3. Jahrhundert nach Christus, also viel und viel und viel und viel später, als Aristoteles seine Kategorienschrift geschrieben hat, eine Einleitung zu der Kategorienschrift geschrieben. Und in dieser Schrift, ganz am Anfang, benennt er das Problem, dass er sagt, ja, wie ist das nun eigentlich mit dem ontologischen Statut von diesen allgemeinen Begriffen? Oder das, was an diesen Begriffen beantwortet, existiert das in der Wirklichkeit als solche oder nicht? Nun, beantwortete Porphyrius dieses Problem nicht, aber er nannte das Problem. Und ich habe Ihnen ja gesagt, der Unterricht fing also im Mittelalter, schon auch vor der Zeit der Universität, mit der Einleitung zu Kategorien an. Also das, was die Studis in der allerersten Stunde lasen, ist jetzt hier dieses. Porphyrius, Einleitung in die Kategorien. Erstes Kapitel. Da es, mein Chrysaorius, für die Lehre von den aristotelischen Kategorien notwendig ist, zu wissen, was Gattung, etwas Differenz und etwas Acht, Proprium und Accidens. Dieser Begriff habe ich jetzt weiter nicht erläutert, weil die sind für uns nicht so wichtig, ist. Und da die Betrachtung dieser Begriffe nicht minder für die Aufstellung der Definitionen und überhaupt für die Lehre von der Einteilung und der Beweisführung ihren Nutzen hat, wir befinden uns ja hier in dem Organon, so will ich einen gedrängten Bericht für dich aufsetzen, in welchem ich versuche, mit wenigen Worten, wie in Weise einer Einleitung, das von den alten überkommenen Lehrgut durchzugehen, so zwar, dass ich von den tieferen Fragen Abstand nehme und nur die einfachere kurz erkläre. Wie spät ist es eigentlich? Viertel nach. Weil ich kann die Uhr manchmal nicht gut sehen. Okay, er sagt, also ich will die tiefere Frage nicht behandeln, ich will nur auf diese einfachere eingehen. Was, um gleich mit diesen anzufangen, jetzt fängt er doch mit einer so schwierigen Frage an, aber wie gesagt, er gibt keine Antwort. Bei den Gattungen und Arten die Frage angeht, ob sie etwas Wirkliches sind oder nur auf unseren Vorstellungen beruhen und ob sie, wenn wirklich, körperlich oder unkörperlich sind, endlich, ob sie getrennt für sich oder in und an dem Sinnlichen auftreten, so lehne ich es ab, hiervon zu reden, da eine solche Untersuchung sehr tief geht und eine umfangreichere Erörterung fordert, als sie hier angestellt werden kann. Weil das sind natürlich metaphysische Fragen. Das ist eigentlich die ontologische oder metaphysische Untermauerung der Logik. Also die Logik verwendet diese Begriffe. Und jetzt musst du natürlich eigentlich wissen, ja, macht das Sinn oder nicht, Aber da sagt er, das mache ich nicht. Dagegen will ich, was über sie und die anderen vorgenannten Kategoreme, die Alten und besonders die Peripatetiker, mehr in logischer Weise vorgetragen haben, die jetzt zu erklären suchen. Also der Porphyrius sagt, ich werde das nur logisch, die metaphysische Frage stelle ich nicht. Ja? Deutlich? Ihnen in der letzten Sitzung diese drei Betrachtungsweisen aus De Ente Essentia vorgestellt. Und diese Schrift De Ente Essentia könnte man als eine Art von Kommentar zu dieser Schrift von Porphyrius sehen. Und Sie sehen auch in der Überlieferung dieses kleinen Werkes von Thomas, sagt man immer, das ist eine Schrift, die über die Logik und über die Metaphysik geht. Wir hatten ja gesehen, Thomas will schauen, was es mit diesen drei Bereichen auf sich hat. Und der mittlere Bereich ist der logische Bereich, da geht es um Begriffe. Und der untere Bereich wäre der reelle Bereich und der obere Bereich wäre der abstrakte, metaphysische Bereich. Nur um mal kurz der Zusammenhang zu sehen. Okay. Ich bin jetzt bei drei Arten der Universalien. Also im Laufe der Geschichte, nicht nur die lateinische, aber auch griechische und arabische, wurde drei Typen von Universalien unterschieden. Das geht übrigens nicht genau zusammen mit dieser Dreiteilung aus der De Ente Essentia. Also lassen Sie sich da nicht verwirren. Der Ausgangspunkt ist immer das Ding. Im Lateinischen res. R-E-S. Res. Und da muss ich schon die erste Bemerkung machen. Res, lateinisches res in philosophischen Texten, also die allereinfachste Übersetzung ist Ding. Aber diese Übersetzung hat etwas Tückisches, weil wenn wir über Ding sprechen, dann meinen wir eigentlich immer etwas, wogegen man treten kann oder was man so wegschmeißen kann. Aber Ding ist natürlich ein viel allgemeinerer Begriff. Ja, und deshalb wird in der lateinischen philosophischen Literatur das Wort res auch ab und zu abgeleitet von der Verb reor, also vorstellen. Und deshalb sagt man, alles, was man in irgendeiner Weise sich vorstellen kann, sind res, Dinge. Also nicht nur Dinge, die sich im Raum und Zeit befinden, sondern alles, was man in irgendeiner Weise sich, was ein Gegenstand des Denkens sein kann. Okay, das müssen Sie gut wissen. Nun unterscheidet man drei Typen von Universalien. Und man spricht dann immer von Res, also Dingen. Und der erste Typ wäre die Repräsentation des Dinges im Denken. Also wenn das Ding durch einen allgemeinen Begriff im Denken repräsentiert wird. Und das nennt man, ich bin bei 2, 3, universale Post-REM. Post bedeutet nach und der Rest ist ja dieses Ding, weil man sagt, aha, das Denken versucht, dieses Ding abzubilden. Und deshalb kommt es quasi nach dem Dinge. Ja? Das universale Post-REM ist also der Begriff. Das steht dabei 2, 3, ganz am Ende. Und Nominalisten wie auch Realisten würden sagen, okay, es gibt Universalia, Mehrzahl von Universalis, Universalia, es gibt Universalia post-rem, es gibt Universalia nach den Dingen, also Allgemeinbegriffe. Ja, weil der Mensch verwendet nun einmal Allgemeinbegriffe. Es ist also nichts problematisch, wird von jeder gelehrt. Problematischer wird es, wo es um die anderen Typen von Universalien geht. So sagt man zum Beispiel, gibt es jetzt Universalien in re, also in dem Ding, also nicht nur auf dem Niveau des Zeichens, sondern auch in der Wirklichkeit selbst. Also gibt es Allgemeinheiten in der Wirklichkeit, also gibt es in dem Menschen die Allgemeinheit Mensch, als Referenz des Begriffes Mensch, des allgemeinen Begriffes Mensch. Und hier spalten sich die Wege, weil der Nominalist, ein Nominalist vom Nomen, Namen, der würde sagen, nein, es gibt nur Universalien post-rem, nicht in re. Die Allgemeinheit ist nur auf der begrifflichen Ebene, nicht in der Wirklichkeit. Die Realisten würden sagen, doch, es gibt auch Universalien in den Dingen. Das ist die große Auseinandersetzung. Und dann hat man noch die sogenannten Universalien anteren. Das heißt, vor dem Ding. Und das sind, sagen wir mal, die Muster, die der Macher verwendet, um die wirklichen Dinge zu machen. Also die Schablone. Und das ist immer ein bisschen eine problematische Sache. Da gibt es so viele Missverständnisse. Man kann eigentlich zwei Typen hier unterscheiden. Die platonische Universalien anterem, das sind die Ideen. So man sagt, okay, es gibt in der Tat vor dem Ding die Ideen. Die Ideen sind dem Dinge vorgeordnet und die Dinge werden nach diesen Ideen gebildet. Nun, diese platonische Universalienlehre wird eigentlich im lateinischen Westen abgelehnt. Es gibt aber eine Variante. Und diese Variante sagt, ja, der Macher, Gott, hat in seinem Denken natürlich an etwas gedacht, als er die Wirklichkeit machte. Und er hat gedacht, wie werde ich jetzt den Menschen gestalten? Und hat sich also eine Allgemeinform von Menschen überlegt. Und die werde auch Universalien anterem genannt. Und ich habe gesagt, es ist problematisch, weil hier kehrt natürlich die Debatte zurück, die wir auf dem Niveau der Universalien in re haben, weil hier könnte man sagen, aha, wie ist das jetzt in dem Denken, dieses erste Prinzip? Bestehen diese Universalien anterem jetzt je für sich in diesem Denken? Wenn du das sagst, dann ist die Einfachheit des ersten Prinzips gefährdet. Oder bestehen die nur im Denken des ersten Prinzips? So wie ich auch an 100 Dinge denke und wenn ich auf der Waagschale stehe, nee, wie heißt das, auf der Waage stehe, dann wiege ich x Kilogramm und wenn ich mich da nochmal zwei Gedanken extra mache, ich werde nicht schwerer. Das heißt, du kannst so viel ausdenken, wie du willst, das wird eigentlich reell nichts an dich ändern. Und so kriegt man da wieder auch das Problem zurück. Was ist genau der Bezug zwischen Begriff und Wirklichkeit? Aber das ist ein Bereich, das werde ich jetzt in dieser Vorlesung nicht ansprechen, weil das extra kompliziert ist. Ist es deutlich, diese drei Typen? Und jede klassische Darstellung der Universalien, also fängt immer an, es gibt drei Typen von Universalien. Okay, jetzt bin ich bei 2, 4, die drei verschiedenen Positionen. Was so in der Literatur extremer Realismus genannt wird, ist die Position, die davon ausgeht, dass es losgelöst vom Denken des Menschen oder Gottes Universalien gibt. Also die platonische Lehre wäre so ein extremer Realismus. Das ist aber eine Position, die fast nicht vertreten wurde. Dann gibt es die realistische Position und die sagt, es gibt Universalien in den Dingen. Und hier hat man wieder zwei Möglichkeiten. Entweder als solche, das wäre die Position von Duns Scotus, oder nur in Potenz, dass man sagt, die muss man annehmen, aber die erwirken also ihre Universalität nur in dem Denken. Das heißt, die sind zwar angelegt in dem Ding, aber die sind nicht als solche in dem Ding. Das wäre also eine etwas moderatere realistische Position. Also es gibt, um es mal so zu sagen, ich weiß nicht, ob das optisch geht, wenn ich hier an der Wand schreibe. Also die eine Position wäre, man hat hier ein Individuum. Und in diesem Individuum sitzt dieses Allgemeine. Und das ist eigentlich bei jedes Individuum identisch. Und das wäre so bei jedes, das ist also das Individuelle. Und das ist das Allgemeine. Und wenn das jetzt ein Mensch wäre, dann würde das also den Menschen zu einem Menschen machen und das würde eigentlich die Haarfarbe sein, die Größe, die Länge. Ja? Okay, Sie sehen schon, dass das ein ganz klein bisschen problematisch ist. Und deshalb hat man sich dann auch allerhande Begriffe ausgedacht, um das ohne Widerspruch denken zu können. Ich werde später nochmal darauf zurückkommen. Es gibt aber auch Autoren, die sagen, nein, also das gibt's zwar in dem Ding, aber eigentlich nur potenziell. Und wenn wir hier das Denken haben, da verwirklicht sich das. Also wenn ich jetzt sie auf den Zensiertisch legen würde und ich würde sie aufschneiden, da würde ich nie also Menschheit finden. Wo finden Sie die? In meinem Kopf. Weil wenn ich über sie nachdenke, dann erwirkt also ihre Natur, dass ich bei der Betrachtung von allen von euch immer zum selben Schluss komme. Und deshalb sage ich, die Universalität ist potenziell angelegt in dem Individuum. Ja? Das ist also eine Linie, die in Richtung des Nominalismus geht. Aber der Nominalist würde sagen, es gibt eigentlich, weil der große Unterschied zwischen dieser gemäßigten, realistischen Position, warte, ich kann es hier so zeichnen. Das wäre extrem. Realist. Also der sagt eigentlich, die Universalien, die sind außerhalb den Individuen und die machen so die verschiedenen Individuen zu dem, was sie sind. Die gemäßigte realistische Position, wieder zwei, die mehr in diese Richtung geht, die sagt, nein, es gibt so etwas Identisches in den Dingen. Und hier wird gesagt, es gibt nur etwas Identisches potenziell und das wird durch den Intellekt hervorgerufen. Was sagt jetzt die nominalistische Position? Ja, jetzt weiß ich nicht genau, wie ich es zeichnen muss. Ich versuche mal. Also das Viereckige ist das Denken. Warte, ich mache das mal so. Ähnlichkeit. Hier. Identität. Also der große Unterschied ist die nominalistische Position und die realistische wäre, dass die Realisten sagen, es gibt etwas in jedem Menschen Identisches, das potenziell, also in einem Intellekt, immer das Gleiche hervorruft. Und die Nominalisten würde sagen, es kann nicht in den Individuen etwas geben, das für alle Personen genau dasselbe ist. Und deshalb gibt es in den Individuen nur eine gewisse Ähnlichkeit. Und es ist auf Grundlage dieser Ähnlichkeit, dass der Mensch also einen Allgemeinbegriff bildet. Ja? Ich werde das später nochmal wiederholen, aber ich sage Ihnen, weil Sie können natürlich sagen, ja, das ist doch dasselbe. Und in der Praxis ist das dasselbe, aber philosophisch gesehen nicht. Und darüber geht genau der Streit, weil ich könnte behaupten, wenn du sagst, lieber Nominalist, dass das nur Ähnlichkeiten sind und keine Identität, hast du kein philosophisches, festes Fundament für deine Allgemeinbegriffe. Weil dann sagst du, Sokrates ist Mensch und Plato ist Mensch, du meinst eigentlich in beiden Fällen eigentlich etwas anderes. Also wenn du davon ausgehst, dass die Gattung also einen ontologischen Sinn hat, dass seine Gattungs- und Artbemerkungen ein ontologisches Fundament hat, musst du eine Identität annehmen. Nicht eine Ähnlichkeit, bitte. Ja, ne, also rote Faden jetzt, wo wir über die Universalienproblematik sprechen, ist, sagen wir mal, so im Labor, als wenn wir nur als Philosophen darüber denken, könnte man vielleicht am einfachsten diese nominalistische Position nehmen. Da könnte man sagen, okay, es gibt Ähnlichkeiten und auf der Grundlage dieser Ähnlichkeiten bilden Menschen gewisse Konzepte. Oh, machst du am wenigsten Gefahr. Aber ich habe Ihnen ja vorhin gesagt, durch dieses Beispiel mit der Trinität, wenn du das dann als Modell anwendest, um über die Trinität zu sprechen, da kriegst du auf einmal Ketzereien. Weil dann hieße das, dass eigentlich also diese drei Personen nicht substanziell identisch sind, sondern nur ähnlich. Und das wäre nicht nach der Lehre der Kirche. Also hier hatte man ein Beispiel, wo Kirchenvertreter sagen können, bitte, das darfst du nicht behaupten. Ja? Das versuche ich gerade deutlich zu machen. Weil natürlich keiner, das ist das Merkwürdige von Philosophiegeschichte. Man kann sich fragen, also wer stellt jetzt eine Definition auf? Das ist natürlich der Wissenschaftler, der mit Menschen zu tun hat. Der versucht, sich irgendwie einen Begriff zurechtzulegen, um über diese Dinge sprechen zu können. Und der wird das sicherlich so machen nach Ähnlichkeiten. Aber der Philosoph hat ja eine andere Aufgabe, der muss dieses Sprechen begründen. Und der wird zu den Wissenschaftlern sagen, also wenn du nur mit Ähnlichkeiten operierst, dann kannst du dein Sprechen nicht begründen. Weil dann sind letztendlich deine Begriffe immer Individualbegriffe. Verstehen Sie den Punkt? Und das ist oft verwirrend, und aber deshalb habe ich gerade diese Vorlesungsreihe über Kontroversen in der Philosophie. Also die Debatte hat als solche nicht direkt etwas mit der Philosophie zu tun. Bei der Philosophie, in der Philosophie kann man sehr leicht die Positionen so rausdenken. Aber wo jetzt die Entscheidung getroffen wird, ist oft also außerhalb der Philosophie. Das heißt, der Theologe, der sagt, aber wenn du so über Begriffe denkst, dann kannst du meine Wirklichkeit gar nie zum Ausdruck bringen. Oder der Naturwissenschaftler, der sagt, ja, wenn du so über Begriffe und Wirklichkeit denkst, dann ist mein Sprechen sinnlos. Ja, ich werde später noch viele Beispiele geben. Und insofern, wenn man das ein bisschen dramatisch zum Ausdruck bringen will, ist es, dass die Philosophie eigentlich von nicht philosophischen Faktoren immer gehetzt wird. Und für den Philosoph ist das ein bisschen schwierig, weil er denkt, entschuldige, die Philosophen, die begründen doch, wie können die je von anderen gehetzt werden? Aber die Philosophiegeschichte zeigt, dass das der Fall ist. Und das werde ich mit diesen Kontroversen deutlich machen. Und ich finde, dass die Universalien eigentlich das Schönste ist. Schönste Beispiel. Das werden wir später noch sehen. Okay. Jetzt haben wir noch 10 Minuten. Wir sind aber genau bei dem Punkt angekommen, wo wir jetzt sein müssen. Also wodurch wird diese Debatte eigentlich bestimmt? Also wer entscheidet jetzt, wie über diese Wirklichkeit gesprochen wird? Wichtig ist zu sehen, und das kann ein Trost sein, aber ein Trost, der oft schwieriger ist, als Sie denken. Das Wichtigste ist zu sehen, dass diese Argumente in der Debatte eigentlich sehr einfach sind. Also letztendlich kommt es immer auf diese Position hin, die ich da beschrieben habe. Im konkreten Fall ist es natürlich viel und viel komplizierter. Aber der Kern ist relativ einfach. Besteht die Einheit innerhalb des Dinges oder im Denken? Das ist die basale Frage. Und das Interessante für uns ist nun nicht die Argumentation für oder wider. Also das ist ziemlich langweilig eigentlich. Also wenn Sie das einmal durchgespielt haben, da können Sie, wo Sie sich auch befinden in der Philosophiegeschichte, können Sie immer eine ganze Batterie an Argumente geben. Also das ist im Laufe der Geschichte der Philosophie immer dasselbe. Die Realisten behaupten, wenn du keine Einheit in der Wirklichkeit annimmst, hat unser Sprechen über die Wirklichkeit keinen Sinn. Ja, leuchtet ein. Ne? Doch? Also die würde sagen, wir sprechen doch über die Wirklichkeit. Ja. Das Sprechen macht doch nur Sinn, wenn es eine Entsprechung in der Wirklichkeit hat. Du willst doch über die Wirklichkeit sprechen. Ja, leuchtet auch ein. Okay, dann musst du die reelle Universalien annehmen. Oh, ja. Und die Nominalisten würde eine ganz andere Sinnvollkeit hervorheben. Die würde sagen, die Wirklichkeit besteht aus Individuen. Doch, und da würde jeder sagen, ja, natürlich. Okay, dann kann die Einheit nur auf dem Niveau des Denkens sein. Weil wenn die Einheit auf dem Niveau des Individuums wäre, ja, dann hast du nicht mehr Individuen. Weil das ist, was man hier sieht. Hier bei dieser. Ist das jetzt ein Individuum oder ein allgemeines Ding? Weil hier könnte man sagen, ja, individuell ist hier gerade das, was nicht zur Substanz gehört. Also ihre Haarfarbe zum Beispiel und was sie jetzt an Kleider tragen. Aber dafür kauft man eigentlich ziemlich wenig, wenn es um ihre Menschheit geht. Aber hier behauptet man eigentlich, dass der Mensch qua Mensch bei jedem Menschen identisch ist. Wo bleibt dann das Individuum dann? Und wenn du sagst, ja, aber wie gesagt, das kommt durch die Akzidenzien, dann sage ich, ja, aber wenn ich als Mensch, also als Mensch etwas tue, dann tue ich das nicht auf der Grundlage meiner Akzidenzien, sondern gerade auf der Grundlage meines Menschseins. Ja? Ich sehe, Sie haben noch ein ganz klein bisschen Stirnrünscheln. Ich muss noch mal etwas hervorheben, das wir in der vorigen Vorlesungsreihe auch gesehen haben. Es geht hier um philosophische Kategorien. Also Kategorien, die nicht direkt über die Wirklichkeit, aber die über unser Sprechen über die Wirklichkeit handeln. Und Sie müssen das also jetzt nicht mit, wenn es über diese Identitäten geht, das direkt mit physischen Dingen verbinden, indem man sagt, ja, warte, aber es gibt doch in der Wirklichkeit, jeder Mensch besteht doch aus anderen Atomen. Also insofern gibt es das doch nicht. Das Realismus ist doch so in einer total debile Position. Aber jeder Realist würde sagen, nein, materiell gesehen ist jeder Mensch total verschieden. Jeder Mensch ist aus anderen Bestandteilen aufgebaut. Aber es geht nur um die Begründung unseres Sprechens über die Wirklichkeit. Also was jetzt das ontologisch genau für Dinge sind, ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber hier geht es um die basale Begründung von Sprechen über die Wirklichkeit. Und das müssen Sie schnallen, anders wissen Sie nicht, wo der Stachel verborgen liegt. Und weshalb man sich da so drüber aufregen kann, wo Sie denken, ja, das ist doch ganz leicht zu lösen. Okay, interessant ist nun zu sehen, wodurch man gezwungen wird, die eine oder andere Position zu vertreten. Und oft, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, kommt das durch Faktoren, die von außen kommen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Unter der Hypothese, dass Wissenschaft vom Allgemeinen handelt, wie Aristoteles das zum Beispiel stellt, und dass Wissenschaft über die Wirklichkeit außerhalb des Denkens geht, liegt es auf der Hand, hier für einen Realismus zu plädieren. Und so sieht man das auch, wo es geht um die Etablierung von Wissenschaft, dass dann oft, also wenn Philosophen zur Begründung herangezogen werden, dass sie oft gezwungen werden, realistische Positionen einzunehmen. Das sehen Sie zum Beispiel bei Platon und auch beim Aristotelismus im 13. Jahrhundert. Und weshalb Wissenschaft vom Allgemeinen? Ja, ich habe ja schon öfters gesagt, der Wissenschaft versucht gerade Dinge zueinander in Bezug zu setzen. Also die wissenschaftliche Erkenntnis ist mehr als nur das Wissen vom Hier und Jetzt. Also ich will etwas wissen, das für alle, sagen wir mal, Natriumverbindungen gilt oder für alle Menschen gilt. Aber dann hat man natürlich die Frage, was ist dieses Alle, wenn man sinnvoll sprechen will. Und ich habe gesagt, so eine Übereinstimmung, wie da die nominalistische Position hat, das ist natürlich nicht, reicht nicht aus. Man muss von Identität sprechen. Anders könnte man ja nicht, wenn man zum Beispiel von den verschiedenen, wenn man von einer Natriumverbindung spricht, ich gebe mal ein Beispiel, könnte man diese Behauptung nicht auf jedwedes Beispiel anwenden. Okay, die Kritik, und dafür müssen Sie ein Gespür kriegen, die Kritik, dass dann nicht alle Dinge Die Kritik, dass nicht alle Dinge identisch sind, wird dann widerlegt. Sei es, dass man dann diese Auffassung hatte, ja, nein, also das Individuelle kommt eigentlich durch so eine Art von Eigenschaften, die nicht auf das Wesen gehen. Oder dass man sagt, dass nein, das Allgemeine kommt eigentlich nur in dem Denken. Das war diese gemäßigtere realistische Position. Und so sehen Sie, dass die Verteidigungen dann auch ganz verschieden sein können. Aber letztendlich ist natürlich die Grundposition immer dasselbe. Sie sehen so, dass der Realist die Vielheit in irgendeiner Weise versuchen muss zu erklären. Und bei der Nominalismus befindet man sich genau an der anderen Seite. Also er nimmt eigentlich so die individuellen Unterschiede zum Ausgangspunkt und er muss dann die Einheit erklären. Und so sieht man, dass nominalistische Positionen oft auftreten, wo Wissenschaften sich noch erstmal etablieren müssen. Weil dann kommt genau, was Sie sagen, dass eigentlich der Gegenstand noch nicht gut gegriffen ist und lässt man eigentlich eine gewisse Flexibilität walten. Okay. Es ist jetzt 4:45. Ich halte hier inne. Das, was ich wollte, das jetzt an einem Zitat aus John Locke's Essay Concerning Human Understanding illustrieren. Darauf werden wir dann, das ist dabei 3.1, darauf werden wir dann in der nächsten Sitzung eingehen. Der Text ist aber in Klicks gestellt, da können Sie mal schauen. Und dann werde ich bei theologischer Frage, werde ich mal deutlich machen, wie jetzt eine theologische Debatte also sehr determinierend eingreift in diese Frage über die Universalien. Also, besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis nächste Woche.